Willkommen heißt sie herzlich, Sabine Böhler. Heute wird es ganz praktisch in der Lebenshilfe. Wir sprechen in der nächsten Stunde über den letzten Willen und wie Sie Wertvolles für die Zukunft bewahren können. Konkret sprechen wir über die Testamentsspende. Helfen Sie, dass christliches, soziales oder humanitäres Engagement auch nach Ihrem Tod weiterwirkt. Mein Gast ist Deutschlands führender Erbrechtsanwalt, eine Kapazität in Erbrechtsfragen, Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Er war Lehrbeauftragter an der LMU München, hat zahlreiche Bücher und Kleinschriften zum Thema Familien- und Erbrecht verfasst und er ist Gründer und heute noch Ehrenpräsident des Deutschen Forums für Erbrecht, heute mein Studiogast. Guten Morgen, Herr Professor Groll, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Nun wissen wir als Christen, dass alles hier auf Erden vergänglich ist. Letztlich können wir nichts mitnehmen, wenn wir sterben und in das ewige Leben eintreten. Alles, wirklich alles, was wir hier auf Erden selbst erarbeitet und vielleicht auch schon selbst geerbt haben, ja, muss zurückgelassen, muss im gewissen Sinne losgelassen werden. Und das ist für manche Menschen, und das wissen Sie sicherlich aus den zahlreichen Gesprächen, die Sie mit Mandanten geführt haben in den letzten Jahrzehnten, Herr Professor Groll, nur zu gut. Und es scheint wohl auch ein Trend zu sein, dass die Menschen gegen alles Mögliche versichert sind, aber offen bleibt, ja, was mit ihrem Nachlass geschieht. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Ja, für mich ist es auch immer wieder ein Rätsel, warum sich die Menschen um ihren letzten Willen so wenig kümmern, obwohl zum Beispiel das Deutsche Forum für Erbrecht seit Jahrzehnten Aufklärungsarbeit betreibt, was auch in der Presse zu erkennen ist. Oder wir haben inzwischen hunderte, ja, man kann sagen tausende von Informationsveranstaltungen in ganz Deutschland durchgeführt. Aber irgendwie zündet das Thema immer noch nicht. Es sind ja rund nur ein Viertel der erwachsenen Deutschen, die eine letztwillige Verfügung treffen, obwohl aus verschiedenen Gründen doch wirklich die Notwendigkeit bestünde, geordnete Verhältnisse zu hinterlassen. Deshalb kann man gar nicht aufhören, damit für diesen Gedanken zu werben, dass die Menschen nun endlich den Entschluss fassen, einen Spezialisten aufzusuchen und ihren letzten Willen zu Papier zu bringen. Denn es geht um eine gerechte Verteilung. Es geht um den Schutz des oft sauer erarbeiteten Vermögens. Es geht um Steuerersparnis. Das Thema Erbschaftssteuer spielt ja eine große Rolle in heutiger Zeit. Und, das möchte ich eigentlich an die erste Stelle setzen, es geht um den Familienfrieden. Ein klug durchdachtes Testament trägt dazu bei, dass die eigene Familie friedvoll, harmonisch den letzten Willen erfüllen kann.
Und dazu gehört auch, dass die Familie das ein Stück weit mitträgt, dass man nicht entsetzt ist, wenn dann der letzte Wille doch auf einmal ja laut wird, wenn einer der Familienangehörigen da vielleicht ins Vertrauen gezogen wurde, es aber nichts Schriftliches gibt und vielleicht der Erblasser ihm noch die Bürde auferlegt hat, dafür zu sorgen, dass es genauso verteilt wird.
Ja, also irgendwelche Gespräche mit einem Familienmitglied führen ja in der Regel nicht weiter, denn ich muss ja, damit mein Willen auch wirklich zur Geltung kommt, eine letztwillige Verfügung treffen. Nie spielt der menschliche Wille eine größere Rolle als beim letzten Willen. Der muss vollzogen werden. Davon darf niemand abweichen. Und Gespräche mit einem Familienmitglied, bitte verteile nach meinem Ableben den Nachlass so oder so, das nützt überhaupt nichts. Ohne Testament kommt es zur gesetzlichen Erbfolge und die entspricht sehr oft nicht dem Willen des Verstorbenen. Also nochmals den Entschluss fassen, ich betone endlich den Entschluss fassen, sich beraten zu lassen und dann mit Hilfe eines Spezialisten eine vernünftige, durchdachte und juristisch saubere letztwillige Verfügung treffen.
Das sagt Professor Dr. Klaus-Michael Groll, einer Deutschlands führender Erbrechtsanwälte. Er informiert Sie uns heute unverbindlich und unabhängig, ja, über die Möglichkeiten, Wertvolles auch für die Zukunft zu sichern, zu bewahren. Sie können auch anrufen in der Sendung. Die Rufnummer dazu, liebe Zuhörer, das ist die 089 517 008 008. Die Lebenshilfe, das ist Ihre Sendung, in der Sie auch anrufen können, um Ihre Fragen zu stellen. Vererben mit Sinn und Verstand, unser Thema heute, Wertvolles für die Zukunft bewahren. Sie können anrufen unter der 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland wäre die Vorwahl 0049. Ja, was bleibt von mir und meinem Leben, wenn ich nicht mehr hier auf Erden lebe? Diese Frage stellen sich viele Menschen, gerade jetzt im November. Und eine Umfrage von einem der führenden Marktforschungsinstituten von GfK hat ergeben, dass jeder 10. Deutsche ab dem 60. Lebensjahr, bei Kinderlosigkeit ist es sogar jeder 3., vorhat, einen Teil seines Erbes einem guten Zweck zukommen zu lassen. Wie kann ich nun am besten festlegen, Herr Professor Graul, wohin nun mein Erspartes, meine Immobilie und sonstige Wertgegenstände gehen und dass sie auch wirklich guten Zwecken oder auch den Familienmitgliedern zukommen, die mir am Herzen liegen?
Auch da gilt wieder letztwillige Verfügung. Ich habe ja die Möglichkeit, in der letztwilligen Verfügung, sprich in der Regel ja im Testament, festzulegen, wer was bekommt. Und da bestehen natürlich unzählige Möglichkeiten. Und es ist ein geradezu wunderbarer Gedanke, hier auch karitativ zu wirken, mit einmal dem großen Vorteil, dass man wirklich gemeinnützig Gutes tut, und einem weiteren Vorteil, wenn es sich um eine gemeinnützige Institution handelt, zum Beispiel Radio Horeb, dann geht ja das Vermögen oder dieser Vermögensteil ungeschmälert 1:1 auf den Empfänger über. Es fällt da ja überhaupt keine Erbschaftssteuer an. Und wie ich verteile, wie gesagt, das unterliegt dem freien Willen. Ich könnte zum Beispiel eine gemeinnützige Stelle zum Alleinerben einsetzen. Ich kann aber auch Miterben einsetzen, nach Quoten zum Beispiel. Ich kann aber auch eine Institution zum Erben einsetzen und andere Personen zum Beispiel zu Vermächtnis nehmen. Umgekehrt kann ich auch vorgehen. Also ich muss eine Institution nicht unbedingt zum Erben machen, sondern ich kann zum Beispiel ein Familienmitglied zum Erben einsetzen und setze daneben Vermächtnisse aus oder ein Vermächtnis. Das würde in der Formulierung so lauten, hiermit setze ich meinen Sohn Fritz zu meinem Alleinerben ein, zugunsten der Institution XY, da setze ich also die gemeinnützige Institution ein, setze ich ein Vermächtnis in Höhe von Euro, sagen wir 10.000 Euro aus. Dann habe ich einen Erben, nämlich den Sohn Fritz, und der muss dann das Vermächtnis erfüllen, und zwar diese 10.000 an diese gemeinnützige Stelle auszahlen. Also Sie sehen aber an der Formulierung, das sind Dinge, wo man sich wirklich beraten lassen sollte. Was jetzt nur für die Sendung wichtig ist, dass alles das, also eine Einsetzung einer karitativen Stelle, nicht zum Zuge kommt, wenn ich kein Testament mache oder wenn ich irgendeinem Menschen nur sage, also nach meinem Tod bitte den und den Betrag an die und die Stelle zahlen. Das wird nichts. Ich muss es ins Testament reinsetzen und da muss ich halt überlegen, möchte ich diese karitative Stelle zum Alleinerben machen oder sollen daneben andere Personen auch etwas empfangen? Alles das geht, nur muss es sauber formuliert werden und da braucht man halt einen Spezialisten.
Und welche Kriterien eine Organisation auch haben sollte, die Sie, wo Sie sagen würden, da kann man auch guten Gewissens hinspenden, darüber sprechen wir gleich. Doch jetzt habe ich schon den ersten Hörer in der Leitung. Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich hier in der Lebenshilfe. Vererben mit Sinn und Verstand, Wertvolles für die Zukunft bewahren. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich hätte da eine Frage. Und zwar, Es geht mir um den Paragraph 20, 157, der besagt, dass es praktisch eine Ausgleichspflicht bei Pflege gegenüber den Kindern gibt, die den Verstorbenen gepflegt haben. Aber für die Ehefrau gibt es praktisch nichts. Und jetzt ist es so, dass ich 3 Jahre auf meinen Beruf verzichtet habe, als examinierter Krankenschwester mit Palliativkenntnissen. Und so konnte ich meinen Ehegatten bei einem bösartigen Hirntumor 3 Jahre hier zu Hause pflegen. Jetzt ist es so, dass der Sohn mir aus moralischer Sicht nichts gegenverrechnen lässt an der Pflege. Und da wollte ich fragen, gibt es denn in ganz Deutschland keinen Präzedenzfall dazu, der sowas regeln kann?
Also Sie nennen den Paragraph 20, 157. Ich habe jetzt den Gesetzestext hier nicht vor mir liegen, aber den gibt's nicht. So viele Paragraphen gibt's gar nicht im BGB. Also irgendwie müssen Sie sich da ein bisschen verlesen haben. Aber natürlich weiß ich, welche Regelung Sie meinen. Das ist in der Tat so, dass bei Ehegatten vom Gesetzgeber vorausgesetzt wird, dass die den anderen Ehegatten pflegen. Und da erfolgt kein Ausgleich. Das heißt, die Gesetzeslage ist leider so, wie Sie es schildern. Das liegt aber daran, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die Eheleute einander zum Unterhalt verpflichtet sind. Das kann ein materieller Unterhalt sein. Das können aber auch eben Leistungen sein, persönliche Leistungen. Und dafür soll man nicht Ausgleich zahlen oder verlangen können. Das heißt, wenn Sie zu Gericht gehen würden oder wenn Sie auf der Suche nach Präzedenzfällen sind, die das Gesetz anders auslegen, dann werden Sie nicht fündig werden. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich damit zu trösten, dass Sie Ihren Mann pflegen und damit auch einer gesetzlichen Pflicht nachkommen.
Also es ist halt so, das hat mein Anwalt auch gesagt, doch es geht halt darum, dass mein Mann von der Nasenspitze abwärts gelähmt war. Es war ja die ganze Vollpflege rund um die Uhr, 24 Stunden. Und dass es praktisch überobligationsmäßig war. Es war ja 100% GdB, Härtefall und Palliativpflege dabei. Ja. Und ich habe mich da wirklich sehr, sehr aufgeopfert und der Sohn fühlt sich in der moralischen Verpflichtung nicht mir was praktisch gegenüber dem Erbe auszubezahlen für die jahrelange Pflege und für den Verzicht auf mein regelmäßiges Einkommen.
Haben Sie irgendwelche Beziehungen zu Menschen, die auf Ihren Sohn Einfluss nehmen könnten, dass Sie sozusagen...
Das ist der Stiefsohn. Nein, er will einfach Geld regnen sehen und es ist so, dass er schon vor meiner Ehe, also es war die zweite Ehe, und der Stiefsohn, der hat schon davor den Vater finanziell ruiniert mit der Mutter zusammen. Und jetzt, nachdem der Vater verstorben ist, versucht er, mich finanziell zu ruinieren.
Ja, ich verstehe das natürlich menschlich total. Das ist ein schweres Schicksal, das Sie da auf sich haben nehmen müssen. Aber ich kann Ihnen natürlich keine Ratschläge gegen den Gesetzeswortlaut erteilen. Also ich kann nur appellieren, dass Sie doch nach Wegen suchen, auf den Sohn Einfluss zu nehmen. Aber am Gesetzestext kann ich natürlich auch nicht herumdeuteln.
Wir wünschen Ihnen da von Herzen Gottes Kraft und Segen, auch jetzt durch dieses Schwere durchzugehen. Es fühlt sich ja erstmal auch wie eine Ungerechtigkeit an und dass Sie sie tragen und auch ertragen können. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank für Ihren Anruf. Vererben mit Sinn und Verstand, das ist ja unser Thema heute. Lassen Sie uns auf diesen Fall der Hörerin vielleicht auch noch mal ein Stück weit eingehen. Insofern, wie hätte denn der Mann noch zu Lebzeiten vielleicht für seine Frau, seine zweite Frau, die ihn aufopfernd gepflegt hat, sorgen können?
Ja, natürlich müsste er oder hätte er ein Testament machen müssen, in dem er seine Ehefrau zur Alleinerbin einsetzt. Die zweite Möglichkeit wäre, dass er lebzeitig ihr so viel wie möglich schon zukommen lässt. Da gibt es natürlich, wenn er dann stirbt, Pflichtteilsansprüche des Sohnes, aber wenn er sie mit Mitteln großzügiger ausstattet, als das vielleicht normalerweise der Fall ist, dann hätte man auf diese Weise den späteren Nachlass auch etwas schmälern können. Man denkt natürlich da an den schwierigen Punkt der Minderung von Pflichtheitsansprüchen durch lebzeitige Schenkung. Aber das Gesetz sagt, ja, wenn ein sogenanntes lebzeitiges Interesse da ist, dann kann man auch, weil es auch eine Frage von Treu und Glauben ist, dann kann man auch lebzeitig schon größere Beträge einem Menschen zur Verfügung stellen. Auch da rate ich, dass man sich beraten lässt, weil man die Dinge dann auch dokumentieren muss. Letztlich, der Grundsatz ist der, dass Pflichtheitsansprüche, in diesem Fall etwa des Sohnes, nicht geschmälert werden dürfen, wenn der verstorbene Ehemann seiner Frau lebzeitig Schenkungen gemacht hat. Also Sie sehen, das ist im Grunde genommen ein sehr schwieriges Thema und ohne Beratung kann man da keine richtigen Maßnahmen treffen.
Dankeschön. Frau Freidel hat uns erreicht aus Ravensburg. Guten Morgen, schön, dass Sie anrufen hier in der Lebenshilfe.
Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, Herr Professor Groll.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Professor Groll, ich habe vor 10 Jahren ein Testament gemacht, und zwar handschriftlich. Und wir haben uns gegenseitig als Alleinerben eingesetzt, weil wir keine Kinder haben. Bei uns fällt quasi der Pflichtanteil in dem Sinne weg. Jetzt haben wir überlegt, was
wir machen.
Sie
haben beide keine Eltern mehr.
Nein, Eltern sind lange tot, ja. Also sonst wären es höchstens Neffen und Nichten. Und die sind alle soweit gut versorgt, sodass wir da auch nicht verpflichtet sind, was zu machen. Und jetzt haben wir uns überlegt, eben zugunsten verschiedener Institutionen etwas zu geben, unter anderem auch Radio Horeb, und haben das in Prozentzahlen angegeben. Wäre das rechtens?
Ja, das kann man tun. Also Sie haben ein gemeinschaftliches Testament errichtet, haben sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt und haben bisher jedenfalls noch nicht festgelegt, wer erben soll nach dem Tod des Letztversterbenden.
Ja, das heißt, Sie müssten. Das wäre jetzt nur, wenn wir gemeinsam durch einen Unfall umkommen, dann liegt das Testament vor, wie viel Prozent die Institution bekommen soll.
Also das haben Sie schon festgelegt.
Das haben wir schon festgelegt.
Ah ja. Ja, jetzt komme ich zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Sie haben einfach mehrere Möglichkeiten. Sie könnten eine Institution zum Alleinerben einsetzen, zum sogenannten Schlusserben, nämlich wenn Sie beide gestorben sind. Und das kann eine gemeinnützige Institution sein. Sie können aber auch mehrere Personen und Institutionen bedenken. Das können Sie nach Quoten tun. Sie könnten etwas schreiben. Person X bekommt 20% des Erbes, Person Y 25%, die gemeinnützige Institution, Horeb oder wie auch immer, bekommt 30% und so weiter. Das geht. Dann hätten Sie eine Erbengemeinschaft gebildet, bestehend aus mehreren Erben, mit der Folge, dass allen Erben alles gehört, der gesamte Nachlass, und die müssten dann sich einigen über die Verteilung des Nachlasses. In einem solchen Fall wäre es durchaus auch sinnvoll, mal daran zu denken, ob Sie nicht noch einen Testamentsvollstrecker einsetzen, der den ganzen Nachlass abwickelt. Denn das ist ja doch eine ganze Menge, die da zu tun ist. Es geht um die Erbschaftssteuererklärung, es geht um die Veräußerung von Gegenständen, es geht ja auch um die Einigung, wie verteilt wird. Also das wäre ein Rat, darüber nachzudenken, ob bei einer solchen Quotelung nicht ein Testamentsvollstrecker benannt wird, was Sie im Testament tun müssten. Dann haben Sie aber auch die Möglichkeit, auch das habe ich vorhin angedeutet, etwa die Institution zum Alleinerben einzusetzen und daneben, wenn noch Personen etwas bekommen sollen, Vermächtnisse auszusetzen. Dass Sie sagen, die Institution XY ist unser Alleinerbe. Zweitens, wir setzen folgende Vermächtnisse aus. Person A bekommt den und den Betrag, Person B bekommt das Klavier, Person C bekommt das Auto und so weiter. Diese Konstruktion hat den Vorteil, dass Sie nur einen Erben haben, nur einen Rechtsnachfolger und keine Erbengemeinschaft, in der ja leicht Konflikte entstehen. Also das sind die beiden Grundmodelle. Entweder mehrere Erben mit Quoten, das geht. Dann würde ich aber dazu einen Testamentsvollstrecker benennen, der das Ganze abwickelt. Aber das müsste jemand sein, der wirklich etwas von Erbrecht versteht. Oder die etwas einfachere Variante, konfliktärmere Variante. Sie setzen die Institution zum Alleinerben ein und sagen daneben folgende Vermächtnisse, Person A den Gegenstand, Person B den Geldbetrag und so weiter.
Auch unter Vermächtnissen.
Unter Vermächtnissen, genau. Ein Vermächtnisnehmer ist ja eben nicht Erbe, sondern der hat nur
Vermächtnisse an verschiedene Institutionen zum Beispiel.
Genau. Der Vermächtnisnehmer ist nicht Erbe, der bekommt das, was sie wollen, aber nur als sogenannter schuldrechtlicher Anspruch gegen den Erben. Im Moment, wo der letzte von Ihnen die Augen schließt, gehört alles dem Alleinerben, aber der muss dann die Vermächtnisse erfüllen.
Ja. Okay. Das heißt aber, wenn jetzt mein Mann allein zum Beispiel zuerst stirbt und ich bleibe übrig, gilt ja das Testament trotzdem, oder?
Ja, jetzt kommt es darauf an, wie Sie das machen. Sie haben ja bisher haben Sie ja offenbar ein Berliner Testament errichtet, in dem Sie sich zunächst zu gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt haben und gleichzeitig bestimmt haben, wer soll erben, wenn der zweite von Ihnen stirbt. Ja? Das ist ein sogenanntes Berliner Testament, ein gemeinschaftliches Ehegattentestament mit wechselseitiger Erbeinsetzung und Regelung der Schlusserbfolge. Das ist der klassische Fall bei Eheleuten. Nur, Frau Freidel, da sollten Sie auf jeden Fall noch überlegen, soll der Überlebende die Möglichkeit haben, die Schlusserbfolge nach dem Tod des erstversterbenden Ehegatten noch zu ändern? Oder wollen Sie es festklopfen, dass er das nicht mehr ändern kann? Das würde ich im Testament auf jeden Fall regeln.
Ah ja, da müsste man noch dazu schreiben, der Übriggelassene kann oder sollte dasselbe übernehmen oder kann es auch ändern.
Ja, er ist berechtigt, die Schlusserbfolge ganz oder teilweise zu ändern. Das ist die eine Möglichkeit. Oder Sie schreiben eben rein, der Schlusserbe hat keine Möglichkeit, ist nicht berechtigt, die Schlusserbfolge zu ändern. Ich meine, das ist eine, auch im Beratungsgespräch, eine der schwierigsten Fragen immer, wenn man Eheleute berät. Soll der Überlebende die Freiheit haben, doch noch anders zu verfügen? Was natürlich die Gefahr beinhaltet, dass er da etwas macht, was dem Verstorbenen gar nicht recht gewesen wäre. Also das ist ein psychologisch ganz schwieriger Moment im Beratungsgespräch. Auf der anderen Seite, wenn man es festklopft und sagt, der Überlebende darf nichts mehr ändern, dann ist er natürlich auch nicht flexibel. Nehmen wir mal an, man setzt irgendeine Person zum Schlusserben ein, gemeinsam, und der Überlebende überwirft sich mit dieser Person und ist aber dann gebunden, kann das nicht mehr ändern. Das ist der große Nachteil. Das müssen Sie beide sich jetzt genau überlegen, was Sie wollen. Soll der Überlebende Freiheit haben oder wollen Sie, dass Ihr gemeinsam festgelegter Wille auch wirklich zur Geltung kommt?
Ja, genau. Und man muss ja sowieso das Testament immer wieder, es ist ja handschriftlich, nach Jahren wieder mal unterschreiben.
Gut, dass Sie darauf nochmal hinweisen. Nicht nur unterschreiben, zunächst mal prüfen, ob es überhaupt noch aktuell ist.
Ob es noch stimmt,
es
das kann man sein. Nämlich jetzt gerade machen, dass man das nochmal überprüfen, stimmt das noch, was wir vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren festgelegt haben?
Genau, es kann ja sein, dass eine Person, die Sie eingesetzt haben, gar nicht mehr lebt. Es kann sein, dass man sich mit ihr überworfen hat. Es kann sein, dass ein Vermögensgegenstand, den Sie da im Testament benannt haben, gar nicht mehr vorhanden ist. Und. Also das ist schon richtig. Und was man natürlich auch machen kann, das ist aber nicht nötig, aber das kann man durchaus tun. Selbst wenn man nichts ändert, könnte man nochmal nach 5, 6 Jahren neu unterschreiben, aber dann auch wieder mit Datum, sodass jeder weiß, das war auch im Jahre 2018 noch der gemeinsame Wille.
Dankeschön, Frau Freidel, dass Sie uns angerufen haben und dann alles Gute und danke auch, dass Sie auch, wie Sie eben schon gesagt haben, auch Radio Horeb mit bedacht haben, damit einfach Gutes weiter bestehen kann, damit der christliche Glaube einfach auch in Form von Radio Horeb, die Stimme Gottes, in alle Haushalte kommen kann. Vergelt's Gott dafür.
Vergelt's Gott auch. Danke.
Ja, auf Wiederhören.
Ade.
Ja. Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden nicht müde, das zu erwähnen. Wir bekommen keinerlei Gelder aus kirchlichen oder öffentlichen Kassen. Und wir werden nicht müde, uns bei Ihnen zu bedanken für Ihre Spenden, weil dadurch ermöglichen Sie, dass unser doch jetzt schon sehr stattliches Unternehmen Radio Horeb mit mehr als 50 Mitarbeitern bestehen kann. Und wir auch unser Angebot, wonach auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch rufen und es sich wünschen, dass wir auch den Empfang weiter ausbauen, dass die Empfangsqualität sich verbessert, auch unsere Öffentlichkeitsarbeit, dass wir auch in Ihre Pfarrei kommen mit der Pfarrei der Woche, dass wir das weiter ausbauen können, auch das Ehrenamt, ich denke da an das Team Deutschland und auch die vielen Fahrten, die dadurch quer durch Deutschland einfach nötig sind. Herr Professor Groll, bevor wir jetzt mit dem nächsten Hörer sprechen, vielleicht doch noch vorab die Frage, wie sollte denn ein Testament, das ich handschriftlich verfasse, das ich zu Hause in meine Schublade lege, das ich sozusagen privat schreibe, welche Form sollte es haben und wie kann ich sicher gehen, dass das auch dann in Kraft tritt, dieses Testament, und nicht jemand stibitzt?
Ja, die haben die Schublade gerade erwähnt.
Ja, genau.
Auf die komme ich natürlich zurück. Dann fangen wir mit dem Aspekt einmal an. Wie geht man sicher, dass der letzte Wille auch wirklich vollzogen wird? Ja, das kann natürlich nur dann geschehen, wenn das Testament nach dem Tod in die richtigen Hände kommt, sodass man auch wirklich weiß, wie der letzte Wille war und wie er dann vollzogen werden soll. Also bitte nicht in die Schublade legen. Was man machen kann, wenn man sich also zum Beispiel bei einem Fachanwalt für Erbrecht beraten lässt, dass er in seinen Panzerschrank das Originaltestament nimmt und er schickt dann seinem Klienten, dem zukünftigen Erblasser, Kopien, die man an sichtbarer Stelle zu Hause aufbewahren kann. Das setzt aber natürlich voraus, dass der Anwalt dann auch von dem Tod erfährt, was nicht immer der Fall ist. Deshalb, wenn man absolut sicher gehen möchte, dass das Testament auch gefunden wird, dann bitte beim Nachlassgericht, das ist das Amtsgericht, das zuständige Amtsgericht, hinterlegen. Das ist eine relativ geringe Hinterlegungsgebühr, das sind rund 75 Euro, auch bei größeren Vermögen. Also das kann ich nur dringend empfehlen, dass man sein Testament dort hinterlegt, denn dann ist gewährleistet über einen bestimmten gesetzlich vorgesehenen Weg, dass man das Testament beim Tod auch findet. Und dann Ihre Frage, Frau Böhler, wie soll so ein Testament aussehen? Also ich habe das ja als Berater rund 40 Jahre betrieben. Ich hatte nie zwei identische Testamente. Ein Testament ist ein Maßanzug. Der muss passen zu den konkreten Vermögensverhältnissen. Der muss passen zu dieser speziellen Familie. Vielleicht ist auch ein kleiner Handwerksbetrieb dabei. Geldvermögen, Aktienvermögen, persönliche Gegenstände. Dann die unterschiedlichsten familiären Konstellationen. Man hat Kinder, man hat keine Kinder, man ist älter, der Altersunterschied zwischen den Eheleuten ist groß, er ist klein, einer ist krank oder nicht krank. Wie ist die Beziehung zu den Kindern? Wie ist die sind die Beziehungen innerhalb der Geschwisterreihe der Kinder? Gibt es Schwiegerkinder, gibt es Enkel und? Ist Harmonie in der Familie oder nicht? Wie sind die Berufe, wie sind die Vermögensverhältnisse der potenziellen Erben. Also Sie sehen an dieser Aufzählung, jeder Fall liegt anders. Deshalb ist auch jedes Testament ganz speziell, ganz individuell. Und das heißt natürlich auch, dass man viele Fehler machen kann. Das heißt, das gilt einmal für die Form. Da man glaubt nicht, ob trotz aller Aufklärung gibt es immer noch privatschriftliche Schreibmaschinen oder PC-Texte. Und das wissen unsere Hörer sicher längst, dass ein privatschriftliches Testament von A bis Z handschriftlich geschrieben werden muss, mit einer klaren Überschrift, mein letzter Wille oder Testament, mit einem handschriftlichen und natürlich juristisch klaren, verständlichen Text und dann am Ende Ort, Datum und Unterschrift mit vollem Vor- und Zunamen. Und wenn ich Anlagen beifüge, zum Beispiel eine Vermächtnisliste über persönliche Gegenstände, auch die handschriftlich. Denn wenn ich etwa ein handschriftliches Testament mache und füge eine maschinenschriftliche Anlage bei über bestimmte Gegenstände, dann ist damit das ganze Testament unwirksam. Also erstens Beratung, zweitens die Form wahren, beim privatschriftlichen Testament Handschriftlichkeit von A bis Z. Beim notariellen Testament bedarf es dessen nicht, da unterschreibt man nur beim Notar. Aber die allermeisten Menschen machen ja ein handschriftliches Testament, was auch genügt, aber bitte mit Beratung, damit auch der Text verständlich und nicht widersprüchlich ist.
Und dieses handschriftliche Testament hinterlege ich beim Amtsgericht. Sie sagen, kostet circa 75 Euro, je nachdem, wie die Kostensätze sind bei den Gerichten. Und wie die Hörerin Frau Friedl das eben schon sagte, dann, wenn man es durchliest, überarbeitet, dann hinterlegt man halt dieses neuere Testament und die Gebühr wird wieder fällig. Dankeschön bis hierhin. Herr Monicke aus Westfalen, danke für Ihre Geduld. Schön, dass Sie anrufen hier in der Lebenshilfe mit unserem Gast, Professor Dr. Klaus-Michael Groll, Fachanwalt für Erbrecht mit dem Spezialgebiet Testamentengestaltung. Hallo, Herr Monicke. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen an der Lebenshilfe und guten Morgen an Herrn Professor Dr. Groll.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe ein Anliegen. Einmal geht es um die nordrhein-westfälische Hilfeordnung.
Weil
die ist ja eigentlich laut Bundesgerichtsurteil irgendwie kippbar. Und zweitens eine andere Sache noch, wenn ich ein Testament hinterlegt habe am Amtsgericht, habe auch noch 3, 4, 5 Testamente immer noch, nachdem in der Schublade, teile das im Amtsgericht nicht mit, hinterlege am Amtsgericht was, unterschreibe natürlich, gibt es keine anderen Testamente, habe aber noch welche in der Schublade. Gibt Testamenteröffnung vom Amtsgericht und Jahre später ziehe ich dann das Testament aus der Schublade raus, nachdem der eine Ehepartner meinetwegen tot ist und das habe ich gedacht, das kann ja irgendwie nicht legal sein und Gericht macht das natürlich auch noch mit.
Also Frage 1, nordrhein-westfälische Höfeordnung, bitte einen Spezialisten in Nordrhein-Westfalen ansprechen. Sie wissen vielleicht, es gibt Bundesländer ohne Höfeordnung und da gilt das BGB und dann gibt es solche mit Höfeordnung, aber in jedem Bundesland anders. Also das würde hier zu weit führen. Wir also sitzen ja hier in München.
Da geht es um landwirtschaftliche, Landwirtschaft.
Ja, Höfeordnung, da geht es um, genau, um landwirtschaftliche Betriebe. Das ist ein sehr spezielles Gebiet, wie gesagt, hochkompliziert und in jedem Bundesland anders, es sei denn, man hat keine Höfeordnung, dann gilt übereinstimmend das BGB. Also bitte dort jemanden ansprechen. Zweite Frage. Ja, es gilt immer das letzte Testament. Nehmen wir mal an, ein Nachlass ist abgewickelt worden bereits nach einem Testament, das man beim Nachlassgericht hinterlegt hatte und das wurde eröffnet. Und die Erbfolge sah so aus, wie es in dem Testament dann stand. Und so wurde es auch abgewickelt. Und später, nachdem alles verteilt ist, findet man, wieder das Schubladentestament, ein Testament, was die früheren Testamente oder das frühere Testament aufhebt. Denn, Herr Monicke, es gilt ja der Grundsatz, das jüngere Testament hebt das spätere auf, es sei denn, es ist eindeutig nur eine Ergänzung. Das bedeutet aber, dass alles, was bisher geschehen war im Rahmen der Verteilung, der Abwicklung, rückgängig gemacht werden muss. Es gilt das jüngere. Und Ihre Frage deutet ja schon auf die Problematik hin. Das ist natürlich furchtbar, wenn etwa Jahre später alles rückgängig gemacht werden muss. Ja, oft geht es ja gar nicht mehr. Das Geld ist ausgegeben und. Also deshalb ist es eine grobe Fahrlässigkeit, ein Testament beim Nachlassgericht zu hinterlegen und weitere in der Schublade zu belassen. Dringender Rat an alle Zuhörer. Hinterlassen Sie bitte möglichst nur ein Testament. Die gesamte Regelung sollte in einem Testament sein. Denn wenn Sie mehrere Testamente hinterlassen, kann einmal das passieren, was Herr Mundicke eben angedeutet hat. Aber selbst wenn alle Testamente, die jemand gemacht hat, beim Tod auch aufgefunden werden, stellt sich ja immer die Frage, ersetzen die jüngeren Testamente die älteren oder ergänzen sie? Und ich kann Ihnen aus der Praxis versichern, das ist oft sehr, sehr schwierig, ob das Jüngere wirklich eine Ersetzung oder nur eine Ergänzung sein sollte. Also Sie tun Ihren Erben, Ihren Vermögensnachfolgern einen Riesengefallen, wenn Sie bei Abfassung eines Neuen Testaments darauf achten, dass da alles drin ist und dass die alten Testamente, die nicht mehr gelten sollen, vernichtet werden. Nun kenne ich auch die Fälle, in denen man ein Testament von 15, 20 Seiten gemacht hat und man möchte nur eine einzige Bestimmung in dem Testament ändern, etwa indem ein Vermächtnisnehmer gestorben ist und man streicht ihn. Gut, dann muss man nicht alle 15, 20 Seiten nochmal schreiben, aber in dem Ergänzungstestament ganz deutlich machen, dass das eine Ergänzung ist und dass alles andere Bestand behalten soll und wie gesagt dieses Ergänzungstestament auch beim Nachlassgericht hinterlegen.
Dankeschön für diese auch sehr wichtige Frage, Herr Monnecke. Für Sie auch alles Gute, schöne Grüße nach Westfalen. Behüt Sie Gott. Bevor wir gleich weitersprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir Musik und dann geht's weiter hier in unserer Sendung mit Professor Dr. Klaus-Michael Groll aus München, einem von Deutschlands führenden Erbrechtsanwälten, Wertvolles für die Zukunft bewahren, vererben mit Sinn und Verstand. Das ist auch der Name einer gleichnamigen Kleinschrift von Herrn Professor Groll, die erschienen ist in der Schriftenreihe des Deutschen Forums für Erbrecht, das deutschlandweit wirkt, von Professor Groll gegründet wurde. Er ist der Ehrenvorsitzende. Also gleich geht's weiter mit dem Gespräch mit Herrn Professor Klaus-Michael Groll und auch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Bleiben Sie dran. Engagement über das Leben hinaus mit dem Fachanwalt für Erbrecht, mit dem Spezialgebiet Testamentsgestaltung. Mit Professor Klaus-Michael Groll sprechen wir hier in der Lebenshilfe Vererben mit Sinn und Verstand. Und wir sprechen mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt sprechen wir mit Frau Güsken. Aus Köln haben Sie uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Groll.
Guten Morgen.
Es geht darum, wir sind ein Ehepaar, wir haben keine Kinder, wir haben ein Testament gemacht, dass wir uns gegenseitig als Erben eingesetzt haben. Und aber wenn wir jetzt beide gleichzeitig umkommen, wir hatten dann auch einen unserer Neffen schon eingesetzt. Wie kann ich das jetzt irgendwie ändern? Ist meine erste Frage und es liegt beim Notar das Testament. Und die zweite ist, wird es automatisch gemeldet bei dem, dass wir versterben oder müssen wir das noch extra machen? Hat der Notar das von sich aus gemacht?
Also oder? Letzte Frage. Wenn Sie es beim Notar hinterlegt haben, ganz klar, automatisch erfahren die Erben von ihrem Tod. Das ist dann gewährleistet. Das ist so, wie wenn Sie es selbst beim Nachlassgericht hinterlegen, wenn Sie nicht beim Notar gewesen sind.
Das heißt also, der Notar hinterlegt alle Testamente beim Nachlassgericht.
Genau. Jetzt komme ich zum Inhalt Ihres Testaments. Also Sie haben sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt, haben keine Kinder. Haben Sie denn jetzt schon festgelegt, wer nach dem Tod des Letztversterbenden von Ihnen beiden erben soll?
Ja, da haben wir das so geregelt. Also wir haben Neffen und Nichten.
Ja.
Und das, also nach dem Tod des von halb ein Neffe von ihm und ein Neffe von mir erbt, also die Hälfte.
Gut, dann ist die erste Frage, ich komme zurück auf ein Gespräch, was wir vorhin geführt haben mit einem Hörer, haben Sie da auch festgelegt, ob der Überlebende von Ihnen beiden das noch ändern darf?
Ja, das haben wir festgelegt, dass es ändern darf, jederzeit. Nur wollen wir natürlich jetzt beide auch Radio Horeb bedenken.
Ja.
Und da würde ich dann fragen, ob ich das jetzt richtig mache, dass ich dann dass wir eine Verfügung hinzufügen mit der, mit dem Willen, dass Radio Horeb die und die Summe bekommt.
Ja, Sie würden sozusagen die Schlusserbfolge ändern, solange Sie beide leben, ist das ja überhaupt kein Problem. Ein gemeinschaftliches Testament können Sie ja einvernehmlich beide ändern, auch bezüglich der Schlusserbfolge. Und dann machen Sie einfach ein Ergänzungstestament. Da brauchen Sie auch keinen Notar dazu. Sie sollten aber dann dieses Ergänzungstestament beim Nachlassgericht hinterlegen. Und dann würden Sie reinschreiben, dass Sie hiermit Ihr Testament vom Sohn zu Vielten ergänzen, was beziehungsweise korrigieren, was die Schlusserbfolge betrifft. Nunmehr gilt Folgendes, Doppelpunkt, und dann schreiben Sie rein, dass Radio Horeb Schlusserbe sein soll oder Schlussmiterbe oder eben Vermächtnisnehmer im Schlusserbfall. Und dann setzen Sie noch den Betrag ein. Aber dann, wie gesagt, dieses Nachtrags- oder Korrekturtestament auch beim Nachlassgericht hinterlegen. Dann findet man beim Tod des Letztversterbenden, auch schon beim Tod des Erstversterbenden, ihr erstes notarielles Testament und das zweite, mit dem sie die Schlusserbfolge geändert haben.
Ja, dann weiß, wissen wir Bescheid. Dann vielen Dank.
Bitte sehr.
Und es war sehr interessant. Dann alles Gute und ich werde in dem Sinne werden wir handeln. Bis dann.
Ja, danke auch Frau Güsken, dass Sie Radio Horeb bedenken möchten bei Ihrem letzten Willen, dass Sie einfach auch möchten, dass Gutes einfach weitergegeben wird, so wie Radio Horeb. Die nächste Hörerin möchte ich begrüßen. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Professor Groll.
Guten Morgen.
Ich wollte fragen, welche Möglichkeiten gibt es, einen schuldrechtlichen Anspruch durchzusetzen? Und zwar folgender Fall. Mein Vater ist im Sommer verstorben, hat meine Schwester als Alleinerbin eingesetzt. Es gibt aber noch einen alten Erbvertrag des väterlichen Großvaters, der ein Haus mit Grundstück hälftig an die Nachfahren, sprich meine Schwester und mich, vermacht hat. Und meine Schwester möchte derzeit das nicht notariell übertragen, diese Hälfte. Was kann ich da unternehmen?
Also da müssen wir jetzt wirklich sehr sorgfältig in den Sachverhalt einsteigen. Es gibt einen wer hat den Erbvertrag mit wem geschlossen?
Also der Vater meines Vaters mit meinem Vater.
Ja, und was steht da drin?
Und zwar, dass er zu Lebzeiten, also er hat ihm das Haus überlassen, und er durfte das Haus.
Also der Großvater hat ihrem Vater das Haus überlassen, schon genau. Lebzeitig.
Zu Lebzeiten,
ja.
Und er durfte es zu Lebzeiten nicht verkaufen. Und es ging dann nach dem Tod, sollten seine Nachfahren, eben meine Schwester und ich, hälftig vermacht bekommen.
Stand das in dem Erbvertrag oder ist das Teil in dem lebzeitigen Überlassungsvertrag?
Nein, des alten Erbvertrags.
Ist in dem Überlassungsvertrag darauf nochmal Bezug genommen worden?
Nein, da hat mein Vater in einem notariellen Testament die Aussage gemacht, dass es keine alten Erbverträge gäbe und hat da zunächst war meine Schwester und ich hälftig eingesetzt als Erben, aber dann hat mein Vater das widerrufen und meine Schwester als Alleinerbin eingesetzt. Obwohl er wusste, dass dieser alte Erbvertrag noch besteht.
Ja, also er kann natürlich nicht einseitig von dem alten Erbvertrag abweichen. Da hätten Sie schon noch Ansprüche. Auch durch die lebzeitige Übertragung an den eigenen Sohn kann er natürlich nicht die vertraglich festgelegte Erbfolge ändern. Vertragspartner des Erbvertrags waren Ihr Großvater und Ihr Vater oder waren da
ja, genau.
Sonst niemand?
Sonst niemand.
Ja, und ja, da hätten Sie aus dem alten Erbvertrag bestehen noch Ansprüche. Da kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich beraten lassen und dass man dann versucht, die Ansprüche durchzusetzen. Worauf die gehen, das ist natürlich sehr speziell. Da müsste man die Einzelheiten kennen, insbesondere auch den übrigen Nachlass.
Ja.
Aber einseitig darf der Großvater von diesem ursprünglichen Erbvertrag nicht abweichen, wenn dort auch Ansprüche zu ihrer beider Gunsten
Nein, das hat ja, also mein Großvater ist schon längst verstorben, aber mein Vater hat eben jetzt in seinem letzten Testament eben meine Schwester als Alleinerbin eingesetzt und mir stünde ja aus dem alten Erbvertrag zwischen Großvater und meinem Vater die Hälfte des Grundstücks zu und da möchte jetzt meine Schwester diesem schuldrechtlichen Anspruch mir gegenüber nicht nachkommen.
Ja, also in dem Erbvertrag sind Ihre Ansprüche geregelt.
Ja.
Ja, wie gesagt, darüber konnte sich der Großvater nicht hinwegsetzen mit dem Vertrag mit Ihrem Vater. Das heißt, die Ansprüche aus dem ursprünglichen Erbvertrag bestehen ja noch.
Ja,
gut. Und da, wie gesagt, so wie Sie das schildern, konnten diese Ansprüche nicht beseitigt werden durch einen Vertrag zwischen Großvater und Vater, auch nicht durch ein Testament Ihres Vaters. Das sind ja Erbrechte, die Sie noch aus dem ursprünglichen Erbfall, nämlich Tod des Großvaters, haben. Und deshalb würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie dort einen Fachanwalt für Erbrecht aufsuchen und versuchen, diese Ansprüche durchzusetzen. Und Sie sind ja Miterbin, Sie haben ja selber die Möglichkeit, die Sache in Gang zu setzen. Wenn Ihre Schwester da nicht mitzieht, ja, dann haben wir wieder die üblichen Probleme einer Erbengemeinschaft. Dann müsste man vielleicht sogar vorab auf Mitwirkung klagen. Aber im Grundsatz kann jeder Erbe seine eigenen Rechte geltend machen.
Dankeschön, alles Gute für Sie und auch Weisheit, wie Sie vorgehen. Und immer wieder werden wir auch gefragt nach guten Fachanwälten für Erbrecht, Herr Professor Groll. Das Deutsche Forum für Erbrecht führt auch eine Anwaltsliste. Also dort könnte man sich auch erkundigen, wo in meiner Nähe, in meinem Gebiet, wo ich lebe, Fachanwälte sind.
Ja, das Deutsche Forum für Erbrecht hat eine ausführliche Homepage. Also wer mit Computer, PC und so weiter versorgt ist und sich da auskennt, könnte selbst mal ins Internet gehen, eingeben, Deutsches Forum für Erbrecht. Da ist erstmal die Adresse drin. Das Deutsche Forum für Erbrecht sitzt ja in München, auch Telefonnummer. Da könnte man also telefonisch eine Auskunft bekommen über spezialisierte Anwälte in ganz Deutschland. Aber diese Liste der Anwälte ist auch im Internet einsehbar. Also es gibt zwei Wege, wie Sie sich einen Fachanwalt für Erbrecht in Ihrer Region suchen können.
Und die Informationen haben wir wie immer für Sie hinterlegt beim Radio Horeb Hörerservice. Dazu die Rufnummer, das ist die Nummer in Balderschwang, das ist die 08328 921110. Also der Radio Horeb Hörerservice ist jetzt auch für Sie erreichbar, wenn Sie Fragen zur Sendung haben. 08328 921110. Und natürlich auf unserer Homepage finden Sie die Informationen auf horeb.org. Das Deutsche Forum für Erbrecht hat auch zahlreiche Schriften veröffentlicht. Auch viele sind aus Ihrer Feder entstanden, Herr Professor Groll. Auch darüber, die werden gegen eine minimale Gebühr abgegeben. Auch darüber können Sie sich erkundigen. Ein Grundlagenwerk zum Beispiel ist Vererben mit Sinn und Verstand oder das Pflichtrecht, Segen oder Übel, die Testamentvollstreckung. Das war es jetzt von Rechtsanwalt Wolfgang Esser und von anderen Autoren oder Erben, Frauensache, das ist wieder aus der Feder von Herrn Professor Groll, meinem heutigen Gast, entstanden. Professor Klaus-Michael Groll, Fachanwalt für Erbrecht, ist unser Gast hier in der Lebenshilfe. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, konkret geht es heute in der Lebenshilfe um die Testamentsspende. Helfen Sie, dass christliches, soziales und humanitäres Engagement auch über Ihrem Tod weiter wirkt. Jetzt hat uns eine Hörerin aus Baden-Württemberg erreicht. Grüße Gott, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich frage für eine Freundin, die dringend weg musste. Und zwar hat die in jungen Jahren, also die ist jetzt wesentlich älter, einen Pflichtteilsverzicht für sich und ihre Kinder gegenüber ihrem Vater unterschrieben. Und da hat noch eine Schwester mitgemacht, die andere hat Nein gesagt. Und Haupterbe ist der Bruder, weil da noch eine Firma war. Und jetzt wollte ich wissen, geht das überhaupt? Ist das rechtens gewesen, dass Sie auch gleichzeitig Ihren Pflichtteil und den für Ihre Kinder ausschlägt und unterschreibt?
Ganz knappe, klare Antwort, das geht. War sie volljährig, als sie verzichtet hat?
Das ist zu vermuten.
Ja, das ist wirklich zu vermuten, weil ein wirksamer Pflichtteilsverzichtsvertrag ja nur abgeschlossen wird, wenn es notariell geschieht. Und der Notar, der wird sich darum schon gekümmert haben. Also es klingt alles danach, dass man hier sagen muss, res finita, die Sache ist erledigt. Pflichtteilsverzicht muss man nicht leisten, aber wenn man es tut, ist der Pflichtteil weg und vor allem kann man auch zu Lasten der eigenen Abkömmlinge, also Kinder, auf den Pflichtteil verzichten. Das ist aber trotzdem, so negativ die Antwort auch ist, so wichtig und von allgemeinem Nutzen ist Ihre Frage.
Ja, das denke ich mir.
Ja, denn der Pflichtteilsverzicht ist natürlich schon ein großes Thema. Erster Aspekt, man muss auf Pflichtteil nicht verzichten. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Kinder gebeten werden oder auch Enkel auf Pflichtteil zu verzichten. Also das muss man nicht. Es kann aber im Einzelfall sinnvoll sein, um den Familienfrieden zu wahren. Aber dann stellt sich natürlich immer die Frage, bekommt man etwas dafür? Also ich habe unzählige Fälle erlebt, in denen man aus Gründen des Familienfriedens gesagt hat und der Klarheit des Vermögensüberganges, eine bestimmte Person versuchen wir auszuschließen aus der Erbfolge, und wir versuchen auch noch zu erreichen, dass sie auf ihren Pflichtteil verzichtet, um den Nachlass nicht mit hohen Geldansprüchen zu belasten. Aber dann stellt sich mal die Frage, wie bringt man den Verzichtenden dazu, dass er das auch tut? Man muss ihm gar nichts dafür geben. Das könnte in dem Fall ihrer Freundin ja auch so sein, dass sie ohne Wenn und Aber auf den Pflichtteil verzichtet hat. Man könnte aber auch darüber reden. Jetzt argumentiere ich mal aus der Sicht des Pflichtteilsberechtigten, dass man sich abfinden lässt, dass man sagt, jawohl, ich bin einverstanden, ich verzichte auf meinen Pflichtteil, aber was bekomme ich jetzt dafür? Das kann im Einzelfall für den Pflichtteilsberechtigten von Vorteil sein. Nehmen wir mal an, der Pflichtteilsberechtigte ist in einem Alter, wo er eine berufliche Existenz aufbaut und jetzt wäre Geld sehr willkommen, um eben beruflich voranzukommen. Denn jetzt wird es gebraucht, aber wann der Erbfall eintritt, wann man zu seinem Erbe oder zu seinem Pflichtteil kommt, das steht in den Sternen. Und der Pflichtteilsberechtigte hat ja auch immer das Risiko, dass beim Erbfall etwa der Eltern gar nichts mehr da ist. Ja, also dass der Pflichtteilsanspruch mir gar nichts nützt. Da könnte man sagen, Spatz in der Hand, besser als die Taube auf dem Dach. Das heißt, ich bin bereit, jetzt auf Pflichtteil zu verzichten, aber nur, wenn ich dafür das und das bekomme. Also ich würde nicht von vornherein sagen, dass man auf seinen Pflichtteil unter keinen Umständen verzichten soll. Das kann im Einzelfall wirtschaftlich vernünftig sein. In Ihrem Fall offenbar ist da ohne Wenn und Aber verzichtet worden. Und da ist meine Antwort leider jetzt aus der Sicht Ihrer Freundin, die Sache ist vorbei, da kann man nichts mehr machen.
Danke auch für Ihren Anruf. Alles Gute. Gottes Segen nach Baden-Württemberg. Behüt Sie Gott. Rita Nagel aus Donaueschingen haben Sie uns angerufen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich hab schon ein Testament mit 3 Erben und eine Verwandte, die hat von mir schon im Voraus Geld bekommen. Die macht dann den Testamentsvollstrecker. Ich habe jetzt noch 2 Bausparverträge, die wollte ich ihr jetzt schon zukommen lassen, aber mein Bankberater hat gesagt, ich soll doch das noch liegen lassen, wegen den Zinsen. Weil ich schon Richtung 82 gehe, denke ich immer, heute oder morgen passiert mir schnell was. Und sagt der Bankbeamte, ich könnte das in Form von einer Begünstigung für meine Verwandte machen. Ist das richtig? Und da bräuchte ich nur einen Tod. Die bräuchte nur dann einen Totenschein und hätte den anderen Erben gegenüber keine müsste sich nicht rechtfertigen oder ja.
Also in Ihrer Frage steckt eigentlich eine ganze Menge. Was der Bankangestellte sagt, ja, das ist so möglich. Ich würde aber an erste Stelle Ihre eigene Versorgung stellen. Sie wirken erfreulicherweise sehr vital und Sie sagen, es kann jeden Tag was passieren. Das gilt natürlich für jeden Menschen, aber es kann sein und ist hoffentlich so, dass Sie noch lange leben. Also die Idee, jetzt schon etwas auf Erben zu übertragen, die würde ich Ihnen gerne ausreden. Bitte halten Sie Ihr Vermögen beisammen. Sie wissen nicht, was Sie noch einmal brauchen. Da können plötzlich ganz unerwartet hohe Kosten auf einen zukommen und Sie können das und das nicht mehr leisten, weil Sie sich von Ihrem Vermögen schon getrennt haben. Also bitte behalten und jetzt noch nichts übertragen. Die Frage mit dem Vertrag mit der Bank und einem Bezugsberechtigten einsetzen, das kann man machen. Das sind die Fälle, wo dann der Bezugsberechtigte etwas bekommt aufgrund Ihres Vertrags mit der Bank und eine solche Leistung läuft dann neben dem Nachlass außerhalb des Erbes, schmälert aber nicht Pflichtteilsansprüche der Pflichtteilsberechtigten. Nun weiß ich nicht, ob es bei Ihnen Pflichtteilsberechtigte gibt. Das sind ja immer nur die eigenen Abkömmlinge oder der eigene Ehepartner oder die eigenen Eltern. Sollte es Pflichtteilsberechtigte geben, dann könnte es sein, dass die doch Pflichtteilsansprüche machen, geltend machen können, wenn sie gestorben sind, obwohl vielleicht im Nachlass gar nichts Bedeutendes mehr drin ist. Und zwar können die Pflichtteilsansprüche geltend machen im Zusammenhang mit dem Betrag, den Sie da mit der Bank vereinbart haben. Also klare Antwort, bitte noch nichts oder nichts weiter lebzeitig übertragen. Halten Sie Ihr Geld bitte zusammen. Und das, was der Bankangestellte Ihnen gesagt hat, ja, das kann man so machen, zumal da gewisse Zinserträge vielleicht noch dabei rauskommen. Ist ja heute ein großes Problem mit den Zinsen. Und wenn diese Zinsen Ihnen dann lebzeitig noch zugutekommen, ist es gut. Aber Sie sollten immer darauf achten, dass diese Beträge, über die Sie da gesprochen haben mit dem Bankangestellten, dass die Ihnen, solange Sie leben, zur Verfügung stehen.
Dankeschön auch für Ihren Anruf, Frau Nagel. Auf Wiederhören, behüte Sie Gott. Erben mit Sinn und Verstand, Wertvolles für die Zukunft bewahren, Schwerpunkt der Sendung Testamentsspende. Also ein Testament ist eine Möglichkeit, Gutes zu bewirken und Bleibendes zu schaffen, neben Menschen, ja, die einem nahestehen können, zum Beispiel auch gemeinnützige Organisationen wie Radio Horeb testamentarisch bedacht werden. Herr Professor Groll, was sind denn das für Kriterien, die Organisationen erfüllen sollten, die ich in meinem Testament bedenke?
Also zunächst einmal möchte ich nochmal aus meiner Sicht als erbrechtlicher Berater, der ich ja Jahrzehnte war, sagen, dass das eine großartige Idee ist, das Vermögen auch irgendwie karitativ einzusetzen. Es gibt ja viele Menschen, die haben überhaupt niemanden im engeren Umfeld, der als Vermögensnachfolger in Frage kommt. Menschen, die keine Kinder haben oder auch keine guten Freunde und. Dann gibt es viele Menschen, die haben zwar Abkömmlinge oder Familie, Geschwister und so weiter, aber sie verstehen sich mit allen nicht gut. Das sind so die beiden klassischen Fälle, in denen jeder darüber nachdenken sollte, ob man nicht sein Vermögen zumindest teilweise einer gemeinnützigen Stelle zukommen lässt. Jetzt die Frage nach den Kriterien. Was also zunächst mal ganz wichtig ist, dass es möglichst eine gemeinnützige Stelle ist, denn ich komme auf das zurück, was ich eingangs schon gesagt habe, ein gemeinnütziger Empfänger wie etwa Radio Horeb zahlt ja keine Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer ist, wenn es nicht engste Verwandtschaft ist, happig und leider geht dann ein beträchtlicher Teil des Erbes verloren. Also erste Frage, ist derjenige, der es bekommen soll, gemeinnützig? Und dann die Kriterien, ja, das ist jetzt eine hochpersönliche Frage. Die einen sind religiös orientiert und sagen, der Glaube muss gefördert werden. Wir leben in einer höchst atheistischen Welt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass es Institutionen gibt, die geradezu missionieren, die sich um den Glauben und damit auch um das Seelenheil der Menschen kümmern. Religiöser Aspekt. Ein anderer sagt, mir liegen die Alten besonders am Herzen. Ein dritter sagt, es sind die Kinder. Ein vierter, es sind die kranken Kinder. Ein fünfter sagt, es ist die Kultur. Etwa Musikvereinigungen und. Also da muss jeder sich befragen, was ist mir wichtig? Und in heutiger Zeit kann ich nochmal betonen, scheint mir so vieles in Auflösung begriffen. Dazu zählt insbesondere auch, man braucht sich nur die Umfragen anzuhören, dazu gehört auch der Glaube. Und Institutionen, die sich darum kümmern, die den Menschen erstmal davon überzeugen, dass wir ohne Gott hoffnungslos verloren sind, dass es ja eine höhere Macht geben muss, die uns trägt. Woher soll denn das, sollen denn die ganzen Wunder in der Welt kommen? Das kann ja aus nichts entstanden sein. Und selbst die Urknalltheorie, die von einer Ursubstanz ausgeht, aus der sich alles entwickelt hat, muss ja von einer höheren Macht diese Substanz geschaffen sein. Also das scheint mir eine großartige Geschichte zu sein, an religiöse Themen zu denken und an Institutionen, die sich darum kümmern. Aber wie gesagt, ich will das nicht einseitig betrachten. Man muss sich fragen, ist mir das Wichtigste, der Glaube in unserer Zeit, in der sich alles auflöst? Oder sind es eben Kinder oder Kranke, Alte? Das ist eine hochpersönliche Entscheidung. Aber auch da immer wieder der Rat in dem Zusammenhang, bitte lassen Sie sich bei der Abfassung des Testaments beraten. Denn das wäre ja bitter, wenn Sie ein Testament schreiben, das unwirksam oder widersprüchlich ist, einfach deshalb, weil sie gemeint haben, das kann ich alleine. Ich darf vielleicht zum Schluss dieses Aspekts noch sagen. Wie gesagt, ich mache das oder habe es 40 Jahre rund gemacht. Ich habe in der ganzen Zeit nicht ein einziges von einem Laientestament entworfenes Testament gesehen, das von A bis Z in Ordnung war. Man kann es sich nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Bei allem Möglichen lässt man sich beraten, aber beim Testament versucht man selber alles hinwursteln zu können. Das können Sie nicht. Sie werden einen Fehler machen und Sie haben nur ein Vermögen. Kümmern Sie sich bitte nicht nur lebzeitig um Ihr Vermögen, sondern auch für den Fall des Todes durch eine gescheite Beratung durch einen Spezialisten.
Dankeschön, Herr Professor Groll. Auch Dankeschön dafür, dass Sie jetzt nach der Sendung unseren Hörern noch zur Verfügung stehen. Bis 11.45 Uhr ist unser Spezialist für Erbrechtsfragen, Professor Dr. Klaus Michael Groll, erreichbar unter der Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Die Kleinschrift Vererben mit Sinn und Verstand ist erhältlich beim Deutschen Forum für Erbrecht. Professor Groll ist der Gründer dieses Forums und der Ehrenvorsitzende. Zahlreiche Kleinschriften sind aus seiner Feder und auch aus der Feder seiner Kollegen entstanden, die sie rund um das Erben informieren. Vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss. Wenn ich Radio Horeb bedenken möchte, kann das ja in zwei Formen geschehen, einmal als Schenkung und einmal im Testament. Was sind so wichtige Punkte, die ich dabei bedenken sollte, Herr Professor Groll?
Also Sie haben die beiden Phasen genannt. Lebzeitige Schenkung wäre eine Spende mit dem großen Vorteil, dass man selber schon erlebt, was mit diesem Geld gemacht werden kann, welchen Segen man stiftet und dem Vorteil, dass man auch die Dankbarkeit ja selber noch erlebt und dass man es vollkommen steuern kann, welche Beträge wann an wen gehen und einem steuerlichen Vorteil, denn Spenden können ja steuerlich auch abgesetzt werden vom Einkommen. Auch dazu sollte man sich beraten lassen. Was das Testament betrifft, also die zweite Phase, Bedenken von Radio Horeb durch letztwillige Verfügung, durch Testament, ich sage nochmals, privatschriftliches oder notarielles Testament, beim privatschriftlichen bitte von A bis Z handschriftlich, klare Überschrift, klarer Text, Ort, Datum und vollständige Unterschrift auf jeden Fall beim Nachlassgericht hinterlegen Und dann noch, was den Inhalt betrifft, ich kann Radio Horeb zum Alleinerben einsetzen, ich kann eine Miterbengemeinschaft bilden, also nach Quoten, dann bekommt Radio Horeb eine Quote. Oder ich kann sagen, ich setze eine oder mehrere Personen zu Erben ein und Radio Horeb bekommt ein Vermächtnis. Aber Sie sehen schon, der Unterschied Erbschaft, Vermächtnis, das sind unterschiedliche Begriffe. Die muss man auseinanderhalten, die muss man verstanden haben. Deshalb der allerwichtigste Rat, lassen Sie sich bitte beraten.
Dankeschön, Herr Professor Groll. Und auch Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Interesse an diesem Thema. Infos bekommen Sie wie immer auf unserer Homepage horeb.org oder rufen Sie auch gerne den Radio Horeb Hörerservice ein. Wir beraten Sie gerne 08328 921 110. Helfen Sie mit, dass das missionarische Projekt Radio Horeb einfach weiter leben kann. Wir leben von Ihrer Spende. Vergelt's Gott dafür. Wir bekommen keinerlei Gelder aus öffentlichen Kassen. Ihre Sabine Böhler.